Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Dortmund-Woche meldet sich zurück nach dem Osterwochenende und es ist die Dortmund-Woche natürlich vor dem, wie hat es der große Franz Beckenbauer gesagt, we call it a Klassiker, mittlerweile auch ein geflügeltes Wort. Am Samstag ist D-Day, dann steigt das große Spiel zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund. Ach Mensch, darüber könnte man eigentlich mehrere Folgen unseres kleinen, aber feinen Podcasts machen. Guten Morgen erstmal, Patrick Berger. Ich hoffe, du hast die Ostertage gut verbracht.
Ja, auf jeden Fall. Wunderbar. Den Magen vollgeschlagen, so wie es sich gehört, aber sich auch ein bisschen bewegt, Sport gemacht, viel Fußball geguckt. Ja, und da freue ich mich ganz besonders auf Samstag. Und wir haben ja eigentlich gehofft, dass doch noch ein bisschen mehr Spannung bei dieser ganzen Geschichte da ist. Wenn man überlegt, dass die Bayern in München gegen Dortmund wirklich Meister werden können, das ist für BVB-Fans, glaube ich, nicht ganz so besonders, ne?
Nein, aber das könnte ja vielleicht auch motivationstechnisch ein Anreiz für die Jungs von Marco Rose sein, genau dies zu verhindern. Also das wäre wirklich nicht schön. Darüber hat man ja schon oft gesprochen, über die Langeweile an der Spitze der Fußball-Bundesliga und dass die Bayern teilweise schon sozusagen in den Genuss der Schale gekommen sind und bei der Ehrenrunde durch die Allianz Arena oder wenn sie dann auswärts mal schon zum Meister gekürt worden sind, dass ihnen dann der Atem noch beschlagen ist, weil es noch so kalt war. Das ist alles nicht so schön. Trotzdem, es gibt auch ein paar positive Dinge, über die man berichten kann aus Sicht von Borussia Dortmund. Da wäre natürlich zuallererst diese Torgala gegen den VfL Wolfsburg. 6:1. Ich weiß es nicht. Täuscht der Eindruck, Patrick? Oder kommt der BVB jetzt, wo die Saison auf die Zielgerade einbiegt, wo natürlich einige Entscheidungen im Vorfeld schon gefallen sind? Machen wir uns nichts vor. Aber täuscht der Eindruck, dass die Jungs jetzt vielleicht doch noch mal richtig in die Spur kommen?
Ja, man hat, glaube ich, schon so ein bisschen das Gefühl, ne, dass sie zurzeit, ich will fast sagen, befreit irgendwie aufspielen, dass der Druck vielleicht nicht mehr ganz so immens da ist, wie man es anfangs vielleicht auch gespürt hat. Ich glaube auch, dass es richtig war, von Marco Rose und auch von Sebastian Kehl schon sehr früh von diesem Umbruch zu sprechen, denn wir kommen auch gleich in der Folge darauf zu sprechen, dass einige Spieler, die stark angezählt sind, jetzt auf einmal merken, ich muss jetzt hier doch noch Leistung bringen, ich muss hier doch noch was zeigen, und das kann natürlich etwas in so einer Mannschaft auch nochmal freisetzen, aussetzen. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, am Samstag hat vor allen Dingen der VfL Wolfsburg ein ganz, ganz schwaches Fußballspiel abgeliefert und auch wenig Gegenwehr geboten. Aber klar, am Ende muss der BVB dann eben auch da sein und hat sich regelrecht in einen Rausch gespielt. Und mit der Vermutung hast du, glaube ich, nicht ganz unrecht, dass man so das Gefühl hat, dass sie jetzt gerade im Endspurt vielleicht ein bisschen zu spät aufwachen, ne?
Ja, und vor allen Dingen, und das machen wir uns nichts vor, das könnte natürlich ein gewichtiges Fund sein, auch im Hinblick auf den Samstag in München dann, dass Erling Haaland seine Torflaute beendet hat nach 5 Spielen ohne Treffer. Man muss das natürlich auch ein bisschen relativieren. Er war verletzt, kam dann aus einer Verletzung, hat sich dann anschließend ja auch eine neue Verletzung, eine etwas ominöse Verletzung am Knöchel zugezogen. Da gab es ja eine gewisse Geheimniskrämerei in erster Linie vom Haaland-Lager um die genaue Diagnose. Wie auch immer, er ist wieder da. Er hat 2-mal getroffen und das ist sicherlich sehr schön, gerade vor dem Hintergrund, dass es am Samstag ja möglicherweise zum letzten Mal in der Geschichte der Fußball-Bundesliga zu diesem Stürmerduell der besten Mittelstürmer, die zurzeit in der Bundesliga spielen, kommen wird, zwischen Robert Lewandowski, den die BVB-Fans ja auch noch sehr gut kennen, und eben Erling Haaland. Das wird sehr, sehr interessant werden. Und natürlich, wie immer, interessant in Bezug auf Erling Haaland, die anhaltenden Transfergerüchte. Ich weiß es gar nicht. Ich habe mittlerweile aufgehört mitzuzählen, wie häufig da schon eine vermeintliche Einigung mit einem neuen Verein vermeldet worden ist. Jetzt ist es mal wieder soweit, und zwar die britische Daily Mail hat berichtet, dass Erling Haaland sich offenbar. Man muss immer sehr vorsichtig sein mit finalen Verkündungen in der Causa Erling Haaland, dass Erling Haaland offenbar einig sein soll mit Man City. Ich sag's mal so, warten wir es einfach mal ab, Patrick. Wir haben ja schon sehr oft über dieses Thema gesprochen. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, im Zuge dessen wird wieder einmal deutlich, wie üppig, wie gewaltig dieses Gesamtpaket finanzieller Art sein muss, was da geschnürt werden muss von dem aufnehmenden Verein. Und wahrscheinlich wird es ja wohl Manchester City sein. Patrick, wir haben sehr aufmerksam verfolgt, dass der Bayern-Boss im Doppelpass gesessen hat am Sonntag. Und dabei wurde mehr als deutlich, dass dieses Gesamtpaket, was halt gestemmt werden muss, um jemanden wie Haaland zu verpflichten, so gewaltig ist, dass sich die Bayern offenbar außerstande sehen, dieses Paket zu schnüren. Also das kam für mich relativ deutlich rüber.
Ja, ich meine, wenn man es wird ja immer oft vom Paket gesprochen, vom Haaland-Paket. Und wenn man sich das anschaut, ja. Matthias Sammer hat es gar nicht so schlecht ausgedrückt, wie er gesagt hat, da wird es ein bisschen schwindlig. Ja. Also das sind schon Bereiche, in denen man dieses Paket ist. Das ist schon sehr, 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 sehr weit weg von dem, was wir uns vorstellen.
Ja. Ja, ich glaube, wir würden unseren Job nicht gerecht werden, wenn wir uns nicht mit einem jungen Stürmer auch beschäftigen würden. Und auch Hassan hat es ja schon mal angesprochen. Ja, natürlich ist er, und hat ja auch die Leistung gezeigt, bei Borussia Dortmund, natürlich ist er ein ganz exzellenter Stürmer, auch für die Zukunft ist das ein hochinteressanter Spieler. Aber ich hab's gesagt, das sind einfach finanzielle Dimensionen, die sind außerhalb unserer Vorstellungen.
Ja, der Vulkan, der Titan war bei uns im Doppelpass und ich habe das aufmerksam verfolgt, muss ich sagen, von unterwegs, weil er auch unser Kollege Kerry Hau, der die Bayern abdeckt, im Doppelpass war und sich die Pfeile zusammen mit Jörg Althoff von der Bild und Olli Kahn ja hin und her geschossen hat. Also war mal wirklich
sehr. Aber die beiden haben sich tapfer geschlagen, muss ich sagen.
Die haben sich tapfer geschlagen. Ja, ich habe gedacht, gleich beißt der Kahn einem von beiden irgendwie in den Nacken. Aber es war, es ging noch glimpflich aus. Nein, es war wirklich eine Sendung, die Drive hatte, die interessant war zuzuhören. Und Olli Kahn hat ja, um jetzt auf den Anfang zurückzukommen, zu Haaland ganz klar gesagt, dass Matthias Sammer das mal sehr gut ausgedrückt hat, dass es da um Zahlen geht, wo es einem wirklich schwindelig ist und dass das eben sehr weit weg ist von dem, was sich die Bayern vorstellen. Wir haben ja auch schon oft genug über diese Zahlen gesprochen. Die Infos haben wir auch, dass Manchester City weiterhin ganz vorne dabei ist in der Pole und das Angebot über ein Bruttojahresgehalt von 30 Millionen Euro gemacht hat. Und das ist, wenn man weiß, was in der Bundesliga an Geld verdient wird, weit auch über dem, was ein Erling Haaland, ein Jo Kimmich, ein Manuel Neuer oder Thomas Müller haben. Deswegen ist das schon wirklich sehr, sehr saftig. Und wenn man dann überlegt, 75 Millionen Ablöse, 5-Jahres-Vertrag mit dem Gehalt von 30 Millionen plus 50 Millionen, die Mino Raiola und der Papa als Beraterprovision haben wollen, dann reden wir da von einem Paket von 300 Millionen Euro. Und das in Corona-Zeiten für einen Spieler, den ich großartig finde, aber der bislang auch noch keine Titel gewonnen hat, das darf man ja auch immer noch nicht vergessen. Das ist, also okay, er ist DFB-Pokalsieger beim BVB geworden, aber du weißt, was ich meine, nicht diese großen Titel. Er ist noch kein Champions-League-Sieger, noch kein Meister geworden, zum Beispiel in Deutschland. So, das ist schon auch ein Paket, was nämlich eben sehr, sehr extrem ist für viele Vereine und deswegen haben viele Vereine Abstand genommen. Du hast jetzt angesprochen, die Daily Mail hat geschrieben von einer Einigung von City. Wir nehmen den Podcast hier am Dienstag ganz früh auf. Nach unseren Infos ist das noch nicht ganz so weit. Also von einer Einigung konnte man da unseren Infos zufolge jetzt noch nicht sprechen. Aber wir gehen davon aus, dass es schon sehr, sehr stark in diese Richtung geht, weil auch Pep Guardiola bei ihm eine Änderung so ein bisschen stattgefunden hat. Hat er immer mit einer falschen Neun gespielt und er hat jetzt schon auch von sich aus gesagt, dass er variabler sein möchte und eben zu dieser falschen Neun auch einen klassischen Neuner haben will. Und das ist ja Novum, weil das unter Pep Guardiola eigentlich nie so recht der Fall ist, aber wir sind da weiter gespannt und ich finde überhaupt diese ganze Diskussion um Erling Haaland sehr, sehr spannend, weil wenn man so ein bisschen das mitbekommen hat, was am Samstag auch im Stadion los war, der hat zwar einen Doppelpack gemacht, es wurde natürlich schon auch gejubelt, aber der Jubel fiel nicht mehr so extrem aus, wie das in den letzten Wochen und Monaten noch der Fall war, als Erling Haaland auffällig irgendwie auf Händen der Fans getragen wurde. Da habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass es auch im Fanlager jetzt allmählich so einen Umschwung gibt, dass die Fans sagen, so langsam soll er doch endlich mal sagen, wo er hingeht, damit wir einfach wieder Ruhe haben und damit es nicht nur immer um diese eine Person geht. Das ist so mein Gefühl. Was denkst du?
Genau das ist der Punkt und das ist auch etwas, was sicherlich in den Überlegungen der BVB-Verantwortlichen eine große Rolle spielen wird. Sie beobachten die Stimmung seit geraumer Zeit um Erling Haaland. Von diesem Hype, den es um ihn gegeben hat, ist nicht mehr besonders viel übrig geblieben, liegt so ein bisschen in der Natur der Sache. Was willst du als Fan mit einem Spieler auch anfangen? Der ist im Grunde genommen noch nicht allzu lange hier, hat Großes geleistet schon, hat viele Treffer für den BVB gemacht, bringt sicherlich auch von seiner Persönlichkeit, von seinem Auftreten alles mit, um Kultstatus zu kriegen. Aber wenn mittlerweile jetzt schon mehrere Monate nur noch darüber diskutiert wird, zu wem er eigentlich geht, es wird ja gar nicht mehr ernsthaft darüber diskutiert, ob er vielleicht tatsächlich noch bleibt, was ja zumindest theoretisch immer noch möglich ist. Das lässt dann schon relativ tief blicken. Also ich denke, alle Beteiligten aus Dortmunder Sicht wünschen sich eine schnellstmögliche Klärung der Zukunft von Erling Haaland. Und wie gesagt, wir haben es ja auch gehört und haben es eben schon angerissen, der ist außerhalb der Sphären, was für die Fußball-Bundesliga möglich ist. Das hat Oli Kahn im Doppelpass deutlich gemacht. Bei den Bayern kommt ja noch dazu. Sie haben mit Robert Lewandowski einen Top-Mittelstürmer, der zwar mittlerweile auch ein gewisses Alter erreicht hat, der aber immer noch abliefert, das muss man deutlich sagen. Und die sind gerade mit dem Poker im Hinblick auf eine Verlängerung des Vertrages von Lewandowski, was die Bayern ja anstreben, beschäftigt. Und das alleine wird schon schwer genug. Und wenn da auch der Name Haaland dann noch reinspielen würde, dann würde das sicherlich noch umso schwerer werden. Aber wie gesagt, das sind die Probleme des FC Bayern München. Sprechen wir mal darüber, was den Fans des BVB am vergangenen Samstag besonders viel Freude gemacht hat. Und dann sind wir bei Spielern, die im Hinblick auf den BVB für die Zukunft stehen. Besonders einer, der hat nicht lange gebraucht, damit ihn die Anhänger in sein Herz schließen können. Und damit wären wir auch schon bei unserer ersten Rubrik heute.
Spieler der Woche.
Ja, ein 6-1-Sieg des BVB und da waren einige Spieler dabei, die in Frage gekommen wären. Ich habe gleich natürlich auch heute Morgen den Kicker aufgeschlagen, die Kollegen, die ich auch immer sehr, sehr gerne lese. Und da habe ich gesehen, dass tatsächlich gleich 6 Spieler vom BVB in der Kicker-Elf des Tages waren übrigens. Haaland, wow. Brandt, Witzel, Akanji, Chan und Kobel, also kaum zu glauben. Aber wir haben jemanden genommen, der den Fans ganz besonders Spaß und Freude gemacht hat. Und das ist natürlich Tom Rothe. Ja, 2004er Jahrgang, er könnte eigentlich sogar noch im jüngeren Jahrgang der U19 spielen, das tut er ja auch, er spielt bei der U19 und dann hat ihn irgendwann Marco Rose gefragt, aufgrund der vielen Ausfälle, Guerrero, Hazard, ob er nicht in der Bundesliga spielen möchte und so kam er vor 80.000 zu seinem Debüt und hat das sehr, sehr gut gemacht und hat irgendwie recht unbekümmert, recht frech aufgespielt und das wichtige 1-0 erzielt. Und ich fand auch den Jubel so besonders, dass wirklich alle, auch gestandenen Spieler, Emre Can und Co., dass die alle zu ihm gerannt sind und den irgendwie getätschelt haben. Und also die wussten halt auch, wir waren auch mal so jung und für uns wäre da auch wahrscheinlich das der schönste Tag unseres jungen Fußballlebens gewesen. Und deswegen muss ich sagen, war das ein sehr cooler und schöner Moment, als man gesehen hat, wie sich auch wirklich die anderen Jungs für ihn gefreut haben. Ein Spieler, der wirklich Spaß gemacht hat, den der BVB schon länger auf dem Zettel hat, weil er auch schon im Sommertrainingslager beispielsweise dabei war und jemand, der, glaube ich, gezeigt hat, natürlich sollen wir ihn jetzt auch nicht zu früh schon hochloben, aber der schon gezeigt hat, hey, wenn ihr wirklich jemanden braucht für diesen Umbruch, ich wäre bereit, oder? Sehe ich so, Olli.
Ja, definitiv. Also er ist jemand, der bringt eigentlich von der Veranlagung her alles mit. Wie gesagt, er ist sehr jung, 17 Jahre, hat sich ja jetzt auch schon mit einem neuen Rekord verewigt. Also ganz genau ist er 17 Jahre. Und er war 17 Jahre und 169 Tage, als ihm als jüngstem Spieler zum Zeitpunkt seines Bundesliga Debüts dieser Treffer gelungen ist. Ein interessanter Treffer auch, eine Ecke auf den ersten Pfosten geschlagen von Julian Brandt, und ich fand es auffällig, obwohl er, du hast es gesagt, im Sommertrainingslager ja schon bei den Profis dabei war, hat er jetzt vor diesem Spiel nur ganz, ganz wenig mit der Mannschaft trainieren können. Aber er war schlau genug, intuitiv dem Ball entgegenzukommen und hat den Kopfball dann wunderschön gegen die Laufrichtung von Cohn Castells gesetzt. Das war ein richtig gutes Tor, und das zeigt auch, dass er ein geschickter Spieler ist. Er hat ja in der U19 drei Tore erzielt in 27 Pflichtspielen, 11 so sogar vorbereitet. Das spricht auch für seine Offensivstärke. Das ist ja auch ein wichtiges Fund. Und naja, wenn man dann noch sieht, Rafa Guerreiro, Vertrag bis 2023, so hundertprozentig klar ist es ja auch nicht, ob es da zu einer Verlängerung kommen wird. Also, das ist einer, der tatsächlich für den BVB in der Zukunft ein richtiges Fund sein kann.
Ja, davon bin ich auch überzeugt. Natürlich guckt der BVB weiterhin, da haben wir auch schon mal drüber berichtet, ob es auf dem linken Flügel nicht auch gestandene Verstärkung gibt. Deswegen ist man da weiter in den Gesprächen auch mit Rami Benzebaini, das haben wir auch schon mal gesagt. Aber ja, der Junge, Tom Rothe, der macht natürlich Spaß und ist deswegen unser Spieler der Woche. Und wir können ja auch mal reinhören, die Kollegen von BVB TV haben Tom Rothe nach dem Spiel gesprochen, und das war ein erfrischendes und cooles Interview, und wir hören mal rein. Ja, welche Gedanken der junge Tom Rothe hatte.
Ja, nee, also gestern Abschlusstraining hat sich leider Thorgan Hazard unglücklich verletzt, und da hatte ich natürlich ein bisschen Glück im Pech, wie man so sagt, dass er sich leider verletzt hat, und dann wurde mir nach dem Training gesagt, ja, Tom, hast du Bock auf Bundesliga? Und ich so, ja klar, warum denn nicht? Und er meinte, ja, dann spielst du morgen von Anfang an. Und ja, war vielleicht gar nicht so schlecht, da hatte ich nicht so viel Zeit, drüber nachzudenken. Konnte dann nicht so gut schlafen, aber ein paar Stunden habe ich bekommen. Und ja, dann wirklich vor den ganzen Leuten zu spielen. Ich meine, jeder weiß ja, Borussia Dortmund, die Fans, das ist ganz Besonderes. Das gibt es nicht überall in jeder Stadt. Und das so als Bundesliga-Debüt zu machen, ist, glaube ich, ja, der Traum eines jeden kleinen Jungen. Und das dann wirklich zu machen, ja, was soll ich sagen, also unbeschreiblich.
Ja, was für eine Frage, fast schon eine rhetorische Frage. Hast du Lust, Bundesliga zu spielen? Da lag die Antwort wirklich.
Ah, nee, ist Ostern. Ich habe heute was anderes vor.
Genau. Nein, also ich denke, trotz der Osterfeierlichkeiten lag die Antwort da auf der Hand. Und ich fand es auch interessant. Marco Reus hat sich ja auch anschließend dazu geäußert. Sagte ja, der war schon so ein bisschen nervös vorm Spiel, logischerweise. Die Hütte war voll, Bundesliga-Debüt. Und mit einer relativ kurzen Anlaufzeit, wobei ich mir psychologisch vorstellen kann, ist manchmal gar nicht schlecht, wenn du erst relativ kurz vor deinem Bundesliga-Debüt weißt, dass es tatsächlich dazu kommen wird. Denn so bleibt nicht besonders viel Zeit, sich Gedanken zu machen. Und wenn man sich zu viel Gedanken macht, dann kann das ja auch so ein bisschen zulasten der Spontanität gehen. Hochinteressant, der Junge ist kalt wie eine Hundeschnauze, war der Aufgabe, die sich ihm da gestellt hat, mehr als gewachsen, nicht nur aufgrund seines Treffers, hat ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Und wollen wir noch mal reinhören, was Marco Rose zu ihm gesagt hat, Patrick, bist du einverstanden?
Bin ich einverstanden, let's go, Marco Rose über Tom Rothe.
Also der Junge hat das hervorragend gemacht, wir haben Tom natürlich schon länger auf dem Zettel, wir kennen seine Qualitäten, er war mit dem Trainingslager im Sommer, U19 grundsätzlich, spielt eine hervorragende Runde, tolle Nachwuchsarbeit hier beim BVB, und aufgrund unserer personellen Situation war es jetzt einfach dann an der Zeit, so einen Jungen mal reinzuschmeißen, und ich denke, er hat gezeigt, dass wir es zurecht gemacht haben. Er war von Anfang an im Spiel, hat sich auch nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und mit dem Tor hat er natürlich wahrscheinlich noch mehr Sicherheit auch bekommen. Und ja, so wie ich Tom kenne, ein sehr abgeklärtes Spiel gemacht für sein Alter, für sein erstes Bundesligaspiel. Und das ist Ansporn für mehr, hoffe ich, wünsche ich ihm. Dass wir dort einfach dann nach und nach natürlich, das ist für einen Verein wie Dortmund, glaube ich, und für die Leute ja auch sehr wichtig, immer wieder Jungs aus dem Nachwuchs dann in unsere erste Männermannschaft einbauen können, auf die wir dann sehr stolz sein wollen.
Ja, Marco Rose ist sehr, sehr glücklich. Das ist ja auch für einen Trainer, glaube ich, auch nochmal schön zu sehen. Man macht sich auch als Trainer viele Gedanken, ist das ein Spieler, den ich reinwerfen kann oder nicht? Und wenn so ein Plan dann so sehr aufgeht, dann merkt man auch, wie glücklich natürlich auch der Trainer selbst, Marco Rose, über diese Geschichte ist. Überhaupt muss man sagen, stark, dass Marco Rose so viel Mut hat an dieser Stelle. Eine Statistik, die mir auch neu war. Es ist nämlich das allererste Mal, Olli, ich wusste nicht oder weiß nicht, ob du das wusstest, in der langen Geschichte der Fußball-Bundesliga, dass 3 17-Jährige in einer Mannschaft in einem Spiel zum Einsatz kamen. Das war jetzt beim BVB der Fall mit Rothe, mit Beino Gittens und mit Moukoko, alle 17 Jahre alt. Und wenn man überlegt, wie lange es die Bundesliga gibt, verrückt, dass es immer wieder dann neue Rekorde gibt, die in der Hinsicht aufgestellt werden. Wusstest du nicht, oder? Oder gibst du zu? Weil ich ich hätte es nicht gewusst, wenn ich es heute nicht gelesen hätte.
Habe ich definitiv nicht gewusst. Ich finde, das ist eine sehr interessante Statistik, die auch belegt, wie gut tatsächlich die Nachwuchsabteilung von Borussia Dortmund diesbezüglich arbeitet. Wobei man schon auch sagen muss, es ist ja immer ein Unterschied, ob ein Spieler jetzt mehr oder weniger komplett das Nachwuchsleistungszentrum bei einem Verein durchlaufen hat. Das heißt, er ist ja sozusagen schon als Jugendlicher oder fast noch als Kind da ausgebildet worden ist. Der BVB holt relativ viele Spieler und das sind natürlich dann auch Top-Talente, die in einem sehr interessanten Alter sind, dann so 14, 15, teilweise 16 Jahre und gibt ihnen dann in der Nachwuchsabteilung den letzten Schliff. Das allerdings machen sie wirklich richtig stark und wie gesagt, 3 17-Jährige haben gespielt beim BVB und es gibt ja sogar noch mehr, die Borussia Dortmund da in der Hinterhand hat und die für die Zukunft ein wesentlicher Baustein sein können. Einer, der schon etwas mehr als nur ein Baustein ist, und ich glaube, das ist ein Baustein, der tatsächlich auch strategisch fest eingeplant ist, auch was Einsatzzeiten angeht, dann in der kommenden Saison, ist natürlich Jamie Beino Gittens, auch 17 Jahre, ein herausragendes Offensivtalent, 2 Minuten hat er gegen Wolfsburg spielen dürfen, auch das war sein Profidebüt. Und wie gesagt, in der kommenden Saison ist er fest eingeplant. Interessant bei ihm, also wenn man es fußballerisch mal auflöst, ist, dass er dieses Element der Geschwindigkeit mit sich bringt. Er ist stark im 1 gegen 1. Er ist jemand, der dieses Vakuum an Geschwindigkeit, was so ein bisschen entstanden ist durch den Verkauf von Jadon Sancho, der interessanterweise ja eine ganz ähnliche Biografie im Vergleich zu Beino Gittens hat. Also das wird einer sein, von dem man sehr, sehr viel hören wird. Und was auch zu hören ist in Bezug auf Beino Gittens ist, dass ganz ähnlich wie bei Jadon Sancho, da die Weichen auch schon relativ langfristig gestellt worden sind, denn sein Vertrag, das haben die Kollegen der Bild zuerst berichtet und das deckt sich auch mit meinen Informationen, der wird sich am 8. August 2022 automatisch verlängern. Die Rede ist da von 3 Jahren, also bis in die weite Zukunft hinein. Und die Frage, die sich da aufdrängt, warum gerade am 8. August 2022, ist ganz einfach. Das ist sein 18. Geburtstag, da kann man das dann machen. Also das ist einer von denen, aber Patrick, es gibt noch mehr.
So ist es. Also erstmal richtig die Info, das macht der BVB ja tatsächlich auch gerne oder öfter so, auch in der Vergangenheit mit Sancho, in der Vergangenheit mit Gio Reyna beispielsweise. Das ist ja auch so ein Mittel eigentlich. Es gibt ja diesen Jugendfördervertrag, da kann man das oft gar nicht länger machen und dann ist es meist so, beim 18. Geburtstag verlängert sich das automatisch und so ist das da auch. Aber klar, es gibt noch mehrere Spieler in dieser Gen Z, in der Generation Zukunft des BVB, wo, glaube ich, viele, viele Fans noch Spaß haben werden. Einer ist als Beispiel auf jeden Fall auch Leon Semic, 18 Jahre jung, jemand, der feilschnell ist, der auch schon in der U19 spielt. Einer, der auch auf den ersten Metern fast schon so schnell ist wie beispielsweise Pierre-Emerick Aubameyang, der auch beim BVB lange unterwegs war. Der sprintet nämlich die 30 Meter in 3,8 Sekunden. Das ist schier unglaublich. Also auch einer, ja, der am Wochenende tatsächlich zum Einsatz kam und jemand, der einfach der einfach Spaß macht, dem die Zukunft gehört, so wie auch ganz viele andere Spieler, wenn man sich das mal überlegt. Es gibt auch noch einen Julian Reikhoff, es gibt einen Bradley Fink, wir haben natürlich Youssoufa Moukoko, wir haben Gio Reyna, der leider verletzt ist, aber hoffentlich bald dann aus seiner Verletzung wieder stark zurückkommt. Jude Bellingham, um den sich herum eine ganze Mannschaft dann auch aufgebaut werden soll. Ansgar Knauf, ja, der immer noch bei der Eintracht ist, haben wir am letzten Podcast berichtet, ganz intensiv auch vom BVB um Edin Terzic auch bewacht und begleitet wird. Und wenn man das so alles überlegt, was da an jungen Talenten rankommt, ist das, glaube ich, schon etwas, wo man sagt, ich glaube, damit können sich dann irgendwann die BVB-Fans auch wieder identifizieren. Natürlich kannst du keine Mannschaft aufbauen mit 7, 8, 17-Jährigen, aber wenn man immer mal so 2, 3 hat in den jungen Jahren, die da reinkommen, das sieht man einfach auch, wenn man mit den Fans gesprochen hat, die sagen, so ein Tom Rothe, der kann meinetwegen 5, 6 Fehler machen, das dulden wir irgendwie. Ja. Und anders ist es natürlich bei einem Nico Schulz. Das ist für ihn übrigens auch natürlich ein Fingerzeig, dass so ein junger Spieler jetzt ihm auch vorgezogen wird und spielt. Und das ist natürlich auch der klare Hinweis, dass Nico Schulz an dieser Stelle natürlich auch im Sommer nach Möglichkeit gehen soll. Aber da sieht man halt auch, was den Fans irgendwie wichtig ist. Und das ist Identifikation, das ist irgendwie Spaß, das ist ein gewisser jugendlicher Elan, das ist Wille. Und ich glaube, so eine gewisse Mentalität, über die auch immer viel gesprochen wird, die kannst du natürlich auch ein bisschen reinholen über solche Jungs, die sich dann irgendwie, ja, mit dem BVB aufwachsen, groß werden. Wenn man das irgendwie schafft und da drumherum natürlich auch 5, 6 Eckpfeiler und Säulen auch sonst auch hat, kann das irgendwie in Zukunft auch was werden mit dem BVB?
Ich denke auch. Und vor allen Dingen für Borussia Dortmund ist es halt extrem wichtig, dass man diese Anziehungskraft, die man entwickelt hat, im Hinblick gerade auch auf internationale Top-Talente, die vielleicht jetzt gerade mal 16, 17 Jahre alt sind, davon gibt es ja eine ganze Reihe an Beispielen. Wenn diese Leute zum BVB gekommen sind, dann wissen sie auch, bei Borussia Dortmund habe ich die Möglichkeit zu spielen. Es ist immer noch eine relativ hohe Durchlässigkeit gegeben für junge Spieler, vorausgesetzt natürlich, sie trainieren anständig, sie bringen das nötige Rüstzeug, sprich Talent, auch eine gewisse Reife mit, dann können sie spielen. Michael Zorc pflegte mal zu sagen, das wichtigste Argument, das wir haben, um beispielsweise einen Jamie Bino Gittens zu kriegen oder vorher schon einen Jude Bellingham zu kriegen, sind die Spielberichtsbögen. Wir können denen zeigen, pass auf, wenn ihr zu uns kommt, dann habt ihr die Möglichkeit, in der Bundesliga zu spielen, dann habt ihr die Möglichkeit, auch in der Champions League zu spielen. Das wird vor dem Hintergrund auch noch wichtiger werden, dass beispielsweise ein Verein wie Bayern München ja vor geraumer Zeit auch überlegt hat, Mensch, der finanzielle Abstand zwischen uns und den Top-Vereinen, diesen investorengestützten Modellen aus England, PSG, teilweise auch aus Spanien, das wird immer größer. Also wissen wir gar nicht mehr, ob wir überhaupt in der Lage sind, gestandene Top-Spieler internationaler Kategorie zu verpflichten. Wir müssen auch darauf gehen, junge Top-Talente früher an uns zu binden. Und da ist es natürlich von entscheidender Bedeutung, dass Borussia Dortmund, wenn man finanziell mit den Bayern auch nicht mitstinken kann, dagegen halten kann und argumentativ einfach diese Karte ziehen kann, zu sagen, pass auf, wenn ihr zu uns kommt, dann habt ihr die größte Wahrscheinlichkeit, spielen zu können. Also das wird ein ganz, ganz wichtiges Fund für die Zukunft sein, die ja dann Sebastian Kehl im Wesentlichen federführend zumindest als Nachfolger von Michael Zorc gestalten wird. Trotzdem würde ich gerne noch mal so ein bisschen zurückkommen, haben wir viel über die Zukunft gesprochen, zurückkommen auf die aktuelle Saison. Und ich weiß nicht, wie dir es geht, Patrick. Mir fällt auf, dass gerade in den letzten Wochen, in den letzten Spielen, einige Spieler, die ja wir auch schon häufiger kritisch bewertet haben, im Zuge der letzten Folgen unseres Podcasts, die auch insgesamt kritisch gesehen werden von den Fans, von denen viele sagen, Mensch, von denen müsste man sich ja eigentlich sogar trennen, zurzeit mit, ich sag mal, sehr stabilen Leistungen aufwarten. Ich nenne hier mal folgende Namen: Axel Witzel, Julian Brandt und Emre Can. Das ist sehr in Ordnung, was die zurzeit abliefern, ne?
Ja, das sehe ich absolut genauso. Vor allen Dingen Jule Brandt, der in Stuttgart ja reinkam und in Stuttgart seinen Doppelpack gemacht hat, der jetzt auch am Wochenende für mich ein großartiges Spiel gemacht hat, mit 2 Assists, jetzt zwar selbst nicht getroffen, aber einfach viel fürs Spiel gemacht, angekurbelt, auch immer mal wieder ein paar Kabinettstückchen aufblitzen hat lassen. Er ist ja auch einer, das finde ich ja bei ihm cool, der immer gesagt hat, ich will eigentlich, dass die Leute ins Stadion gehen, auch für Tricks, für überraschende Momente, für coole Sachen. Und deswegen muss man sagen, Hut ab, das ist eine gute Reaktion, muss er natürlich konstant beibehalten. Auch Emre Can, der natürlich auch an sich selbst viel, viel größere Erwartungen hat. Das gefällt ihm selbst nicht, was er in den letzten Wochen und Monaten gespielt hat. Er sieht sich selbst als absoluten Leader und Führungsspieler. Er sieht sich selbst auch von der Leistung her natürlich besser als das, was er eben gezeigt hat. Jetzt muss man auch sagen, zurzeit ist er in dieser Phase wirklich eine Hilfe. Auch in der Abwehr hat sie zuletzt wirklich stabilisiert. Jetzt auch gegen Wolfsburg in der Dreierkette auch mit einem gewissen Offensivdrang ausgestattet. Und du hast Axel Witzel angesprochen, der, ich erinnere mich, in Mainz dieses wichtige Tor gemacht hat, jetzt auch am Wochenende wieder getroffen hat, der vielleicht auch nochmal den Fans zeigen will bei seiner Abschiedstournee. Er ist ja auch schon irgendwo ein Publikumsliebling. Ich erinnere mich gern dran, wie viele Leute mit Witzel-Perücke in den letzten Jahren auch im Stadion waren, weil er auch einfach ein super Typ ist, mit dem man sich immer wieder gut und gerne unterhalten kann. Aber richtig, die merken schon, es wird nicht mehr so richtig vielleicht auf mich gesetzt oder ich bin vielleicht auch ein Verkaufskandidat. Ich erinnere da an die Aussage von Emre Can, der hat ja vor ein paar Wochen bei Jan-Arge Fjørtoft im norwegischen Fernsehen gesprochen und dann irgendwie gesagt, dass man mich verkaufen will. Vom Verein hat mir das keiner gesagt. Ich glaube, das sind Fake News und überhaupt, ich muss immer wieder lesen, ich mache viele Fehler. Ich habe einen einzigen Fehler gemacht die ganze Saison über und sonst nichts. Sehe ich ein bisschen anders. Ich finde, er hat schon, da fallen mir schon nochmal 2, 3 Fehler mehr ein, die er getan hat, die auch zu Torerfolgen anderer Mannschaften geführt haben. Mhm. Aber da merkt man schon, wie sehr das irgendwie diese Spieler auch wurmt, sind ja auch nur Menschen, wie das irgendwie an sie rangeht. Und beim einen oder anderen setzt das vielleicht auch nochmal Kräfte frei, dass sie sagen, ich zeige euch jetzt doch nochmal, was in mir steckt. Und das sieht man. Und das ist auf jeden Fall eine gute Antwort und macht es den BVB-Bossen wahrscheinlich am Ende dann nicht leichter zu entscheiden, muss dieser Spieler gehen oder soll er vielleicht auch noch bleiben?
Man muss diesen Spielern auch mal zugute halten, dass bei Borussia Dortmund in den letzten Jahren ja auch nicht unbedingt alles so nach Plan verlaufen ist. Das heißt, als ein Axel Witzel verpflichtet worden ist, als Emre Can kam und übrigens auch Julian Brandt, da hieß der Trainer noch Lucien Favre. Das hieß, fußballerisch, der Trainer gibt ja nun mal die Richtung vor, wie die Mannschaft auftritt, wie die Mannschaft spielt, ging das damals noch eher in eine andere Richtung. Da ging es in die Richtung Spielkontrolle, Ballbesitz. Da hat man sich damit Erfahrung hinzugeholt, also zumindest mit Witzel und auch mit Can. Und man muss sagen, dass Axel Witzel das erste Jahr, was er für den BVB gespielt hat, da gibt es überhaupt nichts dran zu kritisieren. Das war herausragend gut, weil es ein Spieler ist mit einem großen strategischen Verständnis ist. Er hat dann auch ein paar Verletzungsprobleme gehabt und natürlich durch die Trainerwechsel, die es gegeben hat, von Favre zu Terzic, dann von Terzic hin zu Rose, also von Terzic zu Rose, es war ja zumindest in der Theorie jetzt vom Ansatz her eigentlich kein Bruch. Da ging es ja schon auch in Richtung mehr Pressing, mehr Forechecking, schnelleres Spiel, dynamisches Spiel. Das ist nicht etwas gewesen, was unbedingt Axel Witzel entgegengekommen ist. Aber man merkt gerade auch bei, wenn wir über diese Spieler sprechen, dass Fußball halt doch Tagesgeschäft ist, dass man nach wie vor vorsichtig sein muss, wenn man zu vorschnell finale Urteile über Spieler fällt. Das gilt auch für einen Spieler, mit dem du dich, mein lieber Patrick, besonders beschäftigt hast. Auch das ist ein Spieler, den viele gar nicht so auf der Rechnung hatten, als es darum ging, wie könnte denn mal langfristig die Perspektive des BVB aussehen? Und in dieser Saison hat er, finde ich, mehr als überzeugt. Deshalb können wir noch eine Rubrik heute einziehen, über die wir uns sehr freuen, und zwar
Interview der Woche.
Du bist ja überhaupt, wenn man sich deine Vita anguckt, du hast 2 Relegationen gespielt, du hast ein verpasstes Pokalspiel mit der Eintracht, viele Verletzungen, einmal suspendiert, dann mit der Eintracht den Pokalsieg, dann bei der Hertha 3 verschiedene Trainer, jetzt beim BVB. Gibt es eigentlich überhaupt irgendwas, was dich noch in irgendeiner Form schocken oder wundern kann?
Schwer, glaube ich. Also, habe schon ziemlich viel erlebt, wie du schon gesagt hast. Ja, ich bin mal gespannt, ob ich noch was shoppen kann. Aber natürlich jetzt dann auch im älteren Alter, sage ich mal, oder im älteren mit mehr Erfahrungen, bin ich natürlich dann auch ruhiger und gelassener und sehe andere Dinge, die ich vielleicht im jüngeren Alter noch nicht kannte, mit anderen Augen auch.
Genau, das wäre so eine Frage oder die Weiterfrage. Ist das tatsächlich, bist du trotzdem für alle Erlebnisse dankbar, die du hattest, weil du zurückblickst und sagst, irgendwie habe ich wieder was draus gelernt? Oder sagst du vielleicht, boah, wenn es der einfachere Weg gewesen wäre, straight bei einem Team und immer nach oben?
Das absolut nicht. Ich sage es auch immer wieder, wenn ich eine Entscheidung für mich treffe, dann stehe ich auch hundertprozentig dahinter. Also selbst wenn es wie in Hannover dann nicht gelaufen ist, habe ich trotzdem für mich die Entscheidung getroffen, dahin zu wechseln. Also hat ja nicht mein Vater oder irgendjemand anders für mich entschieden, nach Hannover zu wechseln, sondern ich war der Hauptgrund, weil ich das wollte. Und da gibt es auch nicht dieses, hätte ich was anderes gemacht oder nee, ist einfach meine Entscheidung gewesen, da stehe ich hundertprozentig dahinter und das ist auch bei allen Sachen so im Leben.
Da bist du damals nach dem Pokalsieg mit der Eintracht zum BVB gegangen. Was hat den Ausschlag dann für dich ausgegeben? War das im Gesamtpaket ein Angebot, wo du gesagt hast, das kann ich gar nicht ausschlagen, auch wenn ich da vielleicht bei der Eintracht am Peak meiner Karriere war?
Ja, wie ich schon gesagt habe, als kleiner Junge war ich Dortmund-Fan. Als ich dann natürlich vom Interesse gehört habe, war es für mich persönlich ein Wahnsinnsmoment, wo ich auch direkt gesagt habe, das will ich machen, das war mein Traum. Von klein auf für den Verein zu spielen und jetzt bin ich kurz davor, jetzt muss ich es auch in Erfüllung gehen lassen und das war eigentlich so der ausschlaggebende Punkt und auch ja, für mich einfach der Punkt, wo ich dann gesagt habe, jetzt will ich es unbedingt.
Wie kommt es, dass du BVB-Fan bist? Ich habe gehört, in der Family ist alles kreuz und quer und du bist BVB-Fan. Gab es einen Grund, an den du dich erinnerst?
Ja, das ist alles kreuz und quer, wirklich. Wie bin ich Dortmund-Fan geworden? Damals mein älterer Cousin ist eigentlich wie mein Bruder, mit dem ich zusammen aufgewachsen bin. Jeden Tag was gemacht und der hat mir damals ein Dortmund-Trikot geschenkt. Also war mein erstes Fußball-Trikot quasi, was ich bekommen habe, war von meinem Cousin. Das war ein Dortmund-Trikot, das ich dann, glaube ich, auch erstmal 2 Wochen ohne zu waschen auch anhatte. Den immer zu groß auch, aber ja, so ist es eigentlich entstanden.
Hat er erst eine Rückennummer gehabt? Ein Spieler drauf?
Nee. Da war keine Nummer drauf. Ne?
War keine Nummer. Gibt's, wenn du zurückblickst, Spieler beim BVB speziell Lieblingsspieler? Weil ich glaube, wenn du bist ja 95er Jahrgang, das müsste dann auch so die Zeit irgendwie, wo man erstmals Meister 2-2 oder sowas geworden ist, bis 2-5, ja. Die Brasilianer und sowas.
Genau. Ja, ich hatte wirklich auf jedem Trikot DD. Also okay. Das war mein absoluter Lieblingsspieler.
Warum war's? Warum?
Aber ich fand einfach seinen Style cool, wahrscheinlich auch wie er Fußball gespielt hat und ja, auch vom Typ her. Das war der, wo mich am meisten auch damals, sage ich mal, inspiriert hat. Und den hatte ich dann wirklich auf jedem Trikot.
Cool. Gab es die Möglichkeit, ihn schon mal zu treffen? Er ist ja beim BVB auch als Repräsentant unterwegs und immer mal im Stadion. Ja, auch.
Natürlich schon ab und zu gesehen. Ich weiß auch, im ersten Jahr, glaube ich, bei der Saisoneröffnung war das erste Mal. Und ja, das war eigentlich so mein Lieblingsspieler immer.
Ja, Patrick hat ein Interview geführt und er hat ein Interview geführt mit einem Spieler, der, wie soll man den eigentlich sagen? Also wenn man es böswillig ausdrücken würde, ich meine es jetzt aber nicht böswillig, sondern ich meine es eher lustig. Also börsentechnisch würde man sagen, man hatte das Gefühl, der gehört bei Borussia Dortmund sozusagen zum Umlaufvermögen. Also der gehört zwar dem BVB, aber der wird immer wieder veräußert beziehungsweise ausgeliehen, da kommt er wieder zurück, dann wird er nochmal ausgeliehen, also teilweise so häufig, dass man gar nicht hinterherkommt. Umso verblüffender finde ich, dass er trotzdem jemand ist, also der bereit ist, für Borussia Dortmund wirklich sein letztes Hemd zu geben. Also, Patrick, jetzt lass endlich mal die Katze aus dem Sack. Mit wem hast du gesprochen?
Ja, mit Marius Wolf, ne? Mit Marius Wolf. Muss sagen, wirklich, wirklich ein super Typ, mit dem es großen Spaß macht, sich zu unterhalten, auch ein lockerer Typ, der sich selbst irgendwie nicht zu ernst nimmt, der wirklich eine Vita hat, das ist ja unglaublich, der so viel schon durchgemacht und erlebt hat, der ja auch gesagt hat, dass er irgendwie wirklich mal kurz davor war, auch ans Karriereende zu denken. Wie gesagt, das, was ihr eben gehört habt, war nur ein kleiner Ausschnitt des Interviews mit Marius Wolf. Vor dem Bayern-Spiel am Wochenende gibt es natürlich noch ganz ausführlich das große Interview auf sport1.de online in allen Möglichkeiten und natürlich auch einen großen Videobeitrag dazu, wo er wirklich noch über vieles mehr spricht. Also lohnt sich, hat großen Spaß gemacht und Ja, Olli, du hast gehört, der hat gesagt, dass Dede sein Lieblingsspieler war. Was war denn dein Lieblingsspieler beim BVB? Du bist ja schon beim BVB sehr, sehr lange am Ball. Also ich muss sagen, es gab echt viele, die ich sehr, sehr cool finde. Ich würde mich da gar nicht so auf einen festlegen wollen. Also ich fand in Ilkay Gündogan immer super, auch neben Subotic von seiner Art und Weise, weil er auch abseits des Rasens irgendwie für viele tolle Projekte auch gestanden hat. Aber gibt es da jemanden, den du richtig, richtig cool fandest?
Werbung Anfang.
Coach Better. So heißt die neue App, mit der Borussia Dortmund ab sofort kooperiert. Die App des gleichnamigen Schweizer Startups Coach Better ist eine 360-Grad-App, eine 360-Grad-Plattform für Trainingsplanung, Trainingssteuerung und das Teammanagement. Es ist total spannend, weil Coach Better mit vielen Vereinen weltweit kooperiert. Der BVB ist einer davon und der BVB will vor allen Dingen im Nachwuchs, also in der Nachwuchsakademie, in seiner E-Academy weiterhin auf Digitalisierung setzen und das eben komplett zu einem digitalen Ding machen. Und es ist total spannend, was Coach Better alles kann. Coach Better ist zunächst einmal eine App, die eine sehr, sehr einfache User-Freundlichkeit hat. Es ist nämlich spielend leicht zu bedienen und sie hat viele tolle Funktionen, die gerichtet ist an Trainer und Trainerinnen, an Spieler und Spielerinnen, aber auch an Vereine und Verbände. Da ist für jeden etwas dabei. Es erleichtert die Kommunikation untereinander. Es lässt sich zum Beispiel ganz einfach zwischen Trainer und Spieler darüber kommunizieren. Es lassen sich Trainingspläne, die auch von FIFA und UEFA geprüft und zertifiziert sind, aufstellen. Es ist ganz einfach über das Teammanagement da eben auch zu kooperieren. Spielerentwicklung, Spielervorbereitung, Videoanalysen, das alles steht bei Coach Better im Mittelpunkt. Auch als Spieler ist es sehr interessant, diese App zu bedienen, denn dein Trainer, deine Trainerin kann dir beispielsweise auch Hausaufgaben schicken, um eben besser zu werden, um an gewissen Defiziten zu arbeiten. Es ist auch möglich, dass Videos dir geschickt werden als Spieler oder Spielerin von deinen besten Szenen oder auch von Szenen, an denen du noch arbeiten kannst. Und das Ganze klingt, wie ich finde, wirklich sehr, sehr spannend. So spannend, dass auch Lukas Piszek gesagt hat, er möchte mit seiner Akademie in Polen, mit seinem Partnerverein auch mit dieser App arbeiten. Und überhaupt neben Polen und Lukas Piszek gibt es die App auch in 16 weiteren Ländern, ja, wo der BVB eben Akademien und Partnervereine hat. Wirklich eine sehr, sehr spannende Sache. Diese App gibt es in 4 verschiedenen Preismodellen. Einerseits natürlich die Free-Version, die abgespeckte Variante, wo man ein bisschen mal reinschnuppern kann. Und dann gibt es 3 verschiedene Varianten. Da ist zwischen 199 Euro jährlich und 899 Euro alles dabei. Letzteres ist natürlich die absolute Pro-Version für absolute Profis. Eine sehr spannende App. Coach Better, es lohnt sich sicher mal kurz reinzuschauen.
Werbung Ende.
Ach, da gibt es also wirklich mehrere, das muss man sagen. Es ist ja nicht immer so einfach zu trennen zwischen meinem Job als Journalist und gleichzeitig auch einfach als Fußballliebhaber. Wer hat mich besonders beeindruckt? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich unter vielen einen zu wählen hätte, fällt mir natürlich nicht leicht. Aber ich komme eigentlich immer wieder auf Stefan Chapuisat zurück. Stefan Chapuisat war ein ganz, ganz herausragender Stürmer und seine Tore haben etwas sehr, sehr Wesentliches für Borussia Dortmund bedeutet, nämlich diesen großen Aufschwung dann in den 90er Jahren, der dann mündete in diese Ära unter Ottmar Hitzfeld mit den beiden Meisterschaften 1995, 1996 und auch mit dem Champions League Gewinn 1997. Und was ich an ihm besonders beeindruckend fand, war, dass er immer ruhig, bescheiden geblieben ist, teilweise als ob ihn der ganze Rummel, der um ihn herum entstanden ist, gar nicht interessiert hat. Und fußballerisch gesehen, er war ein Riesenschlitzohr. Er sah aus, als ob er kein Wässerchen trüben konnte, aber er hat mit Provokationen gearbeitet auf dem Platz, die man ihm niemals zugetraut hätte. Er hat Verteidiger mit seiner Art zur Weißglut bringen können und was ich auch beeindruckend fand, ist, dass er eigentlich, also weder von der Athletik noch von der Schnelligkeit noch von der nicht vorhandenen Kopfballstärke, so muss man es auch sagen, er hat sich ja geweigert, sogar Kopfballtraining zu machen, weil er gesagt hat, nee, das hat keinen Sinn bei mir, das bringt sowieso nichts, war er ein unfassbar kompletter Stürmer. Also ich denke immer wieder gerne an Schappi zurück. Er war damals wahrscheinlich die unter vielen, vielen großen Namen, dann wurden ja die ganzen Spieler aus Italien zurückgeholt in den 90ern, unter vielen großen Namen war für mich er der Größte. Stefan Schappi-Saar, ja.
Ja, sehr cool. Ich muss sagen, ich fand auch, hat glaube ich auch mit ihm zusammengespielt, Wladimir Butt, den fand ich auch immer geil, ne? Ein knallharter Verteidiger hinten.
Ja, vergisst man ja heute. Ja, Wladimir Butt war ein technisch äußerst versierter Spieler. Vergisst man heute, weil er ja nicht so viele Spiele für den BVB gemacht hat, wie er eigentlich hätte machen können. Hing damit zusammen, dass er damals noch sehr jung war und ich glaube auch nicht in jeder Situation ernsthaft gelebt hat, profihaft gelebt hat, sagen wir es so. Aber, oh mein Gott, aber lass uns dieses Thema vielleicht hinten raus nochmal machen. Da haben wir was ganz, ganz Besonderes vor. Ich habe mir überlegt, wie sieht's aus? Flashback der Woche, klar, könnte man Tausende machen im Hinblick auf diesen Klassiker Bayern München gegen Borussia Dortmund. Aber ich habe irgendwie gedacht, das wäre zu alleine, wenn ich jetzt immer wieder was erzähle, sondern wir machen mal was, wo wir beide gefordert werden heute. Ne?
Na, sehr gut, da freue ich mich schon sehr.
Ja, und zwar... wir wollen uns mal gegenseitig so ein bisschen triggern. Wir wollen hier mal einen kleinen Quiz machen. Ne? Es gibt ja relativ viel Angeberwissen rund um diesen deutschen Klassiker zwischen den Borussen und den Bayern. Und dann haben wir uns gesagt, okay, jeder von uns denkt sich für den anderen 3 Quizfragen aus. Und die stellen wir uns mal. Also das ist jetzt tatsächlich kein Fake. Ich habe mir 3 Fragen für Patrick Berger ausgedacht und Patrick hat sich 3 Fragen für mich ausgedacht und wir wissen logischerweise nicht die Antwort und wir verpflichten uns, und das könnt ihr uns glauben, wir werden nicht googeln. Obwohl wir theoretisch beim Podcast, gibt ja keine Kamera, die uns hier überprüft, die Möglichkeit dazu hätten.
Soll ja auch Spaß machen, ne?
Ja, sicher, also klar.
Ja, willst du loslegen, Olli, oder soll ich anfangen?
Ja, okay, ist mir egal. Dann fange ich mal an.
Ja, starte.
Wenn es recht ist. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Na gut, also. Der ultimative Quiz in der Dortmund-Woche rund um den großen Klassiker. We call it the Klassiker, wie Franz Beckenbauer zu sagen pflegte. Mein lieber Patrick, wir gehen zurück in die Saison 2002, 2003. Wie alt warst du da?
Da war ich 12 Jahre alt.
Da müsstest
du vielleicht... Wie alt warst du da,
Olli? Ich werd nicht unsachlich, lenk hier nicht ab. Du sitzt okay. Hier jetzt auf dem heißen Stuhl. Also, dann müsstest du es eigentlich schon mitbekommen haben. Es kam zum Aufeinandertreffen zwischen den Bayern und dem BVB am 12. Spieltag. Zum Spiel sei gesagt, der Pausenstand war 0:0 in München. Der Endstand lautete 2:1 für den FC Bayern München. Es gab 2 Platzverweise in diesem Spiel. Leider Gottes gegen den BVB. Den ersten gegen Thorsten Frings wegen wiederholten Foulspiels. Den zweiten, und das tat besonders weh, gegen Jens Lehmann, den damaligen BVB-Keeper. Und die Frage, die erste ist nicht ganz so schwer, Patrick. Wer kam für Jens Lehmann dann ins Tor? Der BVB konnte nicht mehr auswechseln.
Ja, also das müsste ich sogar wissen, weil wenn mich nicht alles täuscht, ist da ein gewisser Jan Koller dann ins Tor gekommen. In diesem, war das ein orangenes BVB-Trikot,
ja,
mit
S. Genau.
Oliver vorne drauf?
Ja, genau. Das orangene BVB-Trikot mit S. Oliver vorne drauf, was er, ich glaube, sogar von Jens Lehmann dann bekommen hat. Es spannte ein klein wenig, weil Jan Koller ja ein Hühne vor dem Herrn war.
Das stimmt.
Und er hat das doch vielleicht als kleinen humoristischen Abbinder, er hat seine Sache gar nicht so schlecht gemacht, zumindest verfügte er aufgrund seiner körperlichen Wucht über eine sehr beeindruckende Strafraumbeherrschung.
Aber sag mal, wie war das nochmal? Konnte der BVB dann nicht mehr wechseln, weil das Kontingent schon ausgeschöpft war? Oder?
Exakt. Das war der Hintergrund, das Kontingent war ausgeschöpft und dann blieb keine andere Möglichkeit mehr. Einer musste es machen. Ich war damals im Stadion. Ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht unbedingt mit Jan Koller. Aber der wirkte sehr entschlossen und hat dann auch relativ cool seinen Job gemacht, sagen wir mal so.
Sehr schön.
Wenn es häufig zu 1-gegen-1-Duellen gekommen wäre, glaube ich, hätte er ein paar Probleme gekriegt. Aber gerade so was hohe Bälle anging, ich glaube, auf die hat er sich damals richtig gefreut.
Ja, Wahnsinn. Ich hatte ihn, ich glaube, das ist jetzt mittlerweile auch schon ein Jahr her, letzten Sommer mal am BVB-Trainingsgelände getroffen. Und da hat er tatsächlich gesagt, dass er begleitet wird von mehreren Kamerateams, weil es eine große Dokumentationsreihe, glaube ich, sogar bei Amazon demnächst über ihn geben soll. Wahrscheinlich, oder ich gehe schwer davon aus, dass sicherlich dieser Moment, dieser Tag irgendwie wahrscheinlich auch in dieser Doku vorkommt.
Definitiv.
Ich glaube, er hat er nicht sogar in dem Spiel ein Tor gemacht? Kann, glaube ich, auch sein.
Gute Frage. Gut, dass das keine Quizfrage ist. Ist doch noch keine Quizfrage für mich, ne? Weil da müsste ich passen.
Ist noch keine Quizfrage. Ich weiß gar nicht, wer für den BVB getroffen hat. Das könnte natürlich, weil ich meine sogar, dass er. Ja, aber siehst du, ich war zwar jung, aber.
Ja.
Da war tatsächlich Sport 1 bzw. das damalige DSF nicht schlecht, weil ich mir diese ganzen DSF
Klassiker, genau. Ja.
Reingezogen habe. Und das ist übrigens cool, das gibt es mittlerweile auch noch, da können wir auch Werbung machen an der Stelle. Neuerdings bei uns, weil wir die Rechte, Gott sei Dank, für diese alten Clips haben, gibt es auf YouTube, gibt es auch bei uns auf der Sport 1 App, da gibt es immer mal wieder so alte Ausflüge in genau diese Zeiten. Ja, schön, coole erste Quizfrage. War das schon die erste oder kommt noch
eine? Das war die erste. 1-0 für dich. Ich schreibe das
immer
mit.
Das war eine erste. Okay, gut, dann gehen wir mal ein bisschen weiter zurück, Olli, ich glaube 3-4 Jahre zurück, 3. April 1999, da gab es ja dieses, war es sicherlich auch im Stadion, dieses verrückte Spiel Bayern gegen Dortmund oder Dortmund gegen Bayern, ja, wo ein gewisser Olli Kahn, wir haben vorhin über ihn noch gesprochen, ja, seine Ausflüge hatte, auch Kung-Fu-Tritte, Kung-Fu-Ausflüge durch den Strafraum, und der war ja wirklich wie von der Tarantel gestochen. Und es kam ja auch zu einem zu einer Knabberei zwischen ihm und Heiko Herrlich. Und da die Frage, vielleicht ist es zu einfach, aber von Olli Kahn aus gesehen, hat er Heiko Herrlich links oder rechts angeknabbert?
Moment mal, ich habe das Bild vor Augen. Gib mir mal eine Sekunde. Ich habe diesen etwas, um es mal vorsichtig auszudrücken, etwas überraschten Gesichtsausdruck von Heiko Herrlich noch vor Augen. Ich glaube, er hat ihn von Heiko Herrlich aus auf seiner linken Gesichtsseite angeknabbert. Kann das sein?
Richtig, ja. Das ist auf jeden Fall völlig, völlig richtig. Da gibt's ja noch die Fotos. Ich glaube, Olli Kahn hat in seiner rechten Hand, wenn mich nicht alles täuscht, noch den Ball in der Hand und fängt dann an. Und Heiko Herrlich guckt ja ganz entgeistert von seiner Seite aus nach rechts. Und Olli Kahn beißt ihn da oder knabbert ihn auf die linke Seite. Was war das überhaupt für ein verrücktes Spiel? Ne? Da hat er noch mit Andi Möller in dem Spiel, glaube ich, einen Zwist gehabt. Dann ich glaube, gegen Schappi war das.
Das war dieser Kung-Fu-Tritt gegen Stefan Schappi-Sarr, wo er den Ball schon abgefangen hatte und dann nochmal das rechte Bein rausstreckte und wirklich haarscharf an Stefan Schappi-Sarr vorbeigesprungen ist. Es gab dann sogar noch eine weitere sehr, sehr denkwürdige Szene. Kurz vor Schluss hält er noch einen Ball vor der Nordtribüne und jubelt vor der Nordtribüne dann, vor der Süd, noch schlimmer, vor der Südtribüne und jubelt dann wie entfesselt. Ein unfassbares Spiel, wo man also wirklich ermessen konnte, wie viel Adrenalin dieses Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Mannschaften freigesetzt hat. Und natürlich speziell bei einem emotionalen Spieler wie Olli Kahn. Ich glaube, er hat sich aber auch bei allen Beteiligten hinterher entschuldigt. Das muss man schon dazu sagen.
Ja, so ein bisschen. Es ist halt schwer, sich, glaube ich, da hineinzuversetzen. Aber wenn man überlegt, ich glaube, der hat auch kiloweise Bananen erstmal aus dem Strafraum vor dem Anpfiff rausholen müssen.
Das ist immer so.
Und dann sowas. Heiko Herrlich hat, glaube ich, in dem Spiel noch einen Doppelpack auch noch erzielt. Und dann ist es mit dem Olli Kahn irgendwie durchgegangen. Aber ganz interessant, ich habe es gerade vor mir, das Spiel ging ja dann doch noch 2-2 aus. Weißt du, ist jetzt keine offizielle Quizfrage, aber weißt du, wer das 2-1, also den Anschluss für die Bayern in Dortmund erzielt hatte? Arbeitet heute beim BVB.
Moment, arbeitet heute beim BVB? Den Anschluss für die Bayern erzielt hat?
Den Anschluss für die Bayern erzielt hat, ja. Moment. Carsten Janke hat es 2-2 gemacht, Heiko Herrlich ist 1-0 und ist 2-0 und dann kam der Anschlusstreffer.
Und der arbeitet
Stürmer beim FC Bayern. Es ist eigentlich total einfach, aber wahrscheinlich würde ich gerade auch im Schlauch stehen.
Stehe ich eben. Gib mir eine Sekunde. Alex Zickler.
Alex Zickler, richtig.
Ja, genau.
Ja, Alex Zickler. Ja, der Mann, der für den BVB auch aktuell wirklich wichtig ist, weil er gerade
mit so Jungs
wie auch Haaland und Co. immer sehr, sehr intensiv arbeitet. Und Erling Haaland hat es ja mal gesagt, ne? Also Alexander Zickler, von dem lasse ich mir schon was sagen. Der hat die Champions League gewonnen und das haben wir alle noch nicht, ne? Also ja, aber das nur am Rande.
Ja, Alex Zickler hat auch maßgeblich dazu beigetragen, dass der BVB 1996 deutscher Meister geworden ist, weil er gegen Werder Bremen, mit dem sich der BVB damals im Fotofinish befunden hat, getroffen hatte, damals für die Bayern. Also, wie gesagt, wir schweifen etwas ab, aber Stichwort, Moment, ich muss hier notieren, es steht 1-1. Wir bleiben bei diesen hochemotionalen Aufeinandertreffen, wo dann manchmal auch einiges aus dem Ruder läuft. Mein lieber Patrick, 7. April 2001, es war ein äußerst denkwürdiges Spiel, diesmal im Dortmunder Westfalenstadion. Denkwürdig deshalb, weil der Schiedsrichter Hartmut Strampe also sich permanent in die Brusttasche hat greifen müssen. Ja. Es gab in diesem Spiel 3 Platzverweise und 10 gelbe Karten. Das ist, glaube ich, bis heute einsamer Rekord. Und am Ende ist haften geblieben, auch dieser O-Ton ist häufig noch in den Sport1 Classics zu sehen, ein O-Ton vom damaligen Bayern-Manager mit einem hochroten Kopf, der also Folgendes gesagt hat, also dieses Spiel hat der Schiedsrichter entschieden, den sollte man dauerhaft aus dem Verkehr ziehen. Und dann hat er einen BVB-Spieler explizit herausgepickt und hat gesagt, also das sei ein einziger Provokateur, das sei kein Fußballspieler und der solle doch nicht Fußball spielen, sondern der solle besser in den Zirkus Sarrazani gehen, hat Uli Hoeneß gesagt, in seiner unnachahmlichen Art. Und meine bescheidene Frage an dich, welchen BVB-Spieler hat er damals gemeint?
Ah, in den Zirkus Sarrazani. Was war denn überhaupt der Zirkus Sarrazani?
Oh, ein großer, international bekannter Zirkus. Ich weiß nicht, ob es den heute noch gibt.
Der Zirkus Sarrazani.
Er soll in den Zirkus gehen als Clown oder wie auch immer. Also so ähnlich hat er sich ausgedrückt.
Ich überlege gerade, wer zu der Zeit alles beim BVB war, der irgendwie auch polarisiert hat. Ich glaube, das waren, was hast du gesagt, 99?
Genau. 7. April 2001, Entschuldigung.
Achso, 7. April 2001, sorry.
Und das Interessante an ihm, der hat eigentlich gar nicht so polarisiert, dieser Spieler, den Hoeneß gemeint hat. Das ist ein sehr, sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse eigentlich.
Okay, dann kann es schon mal nicht Jens Lehmann sein. Habe ich jetzt gesagt, nicht du.
Ja.
Boah, jetzt überlege ich gerade, wer hat da damals gespielt? Auf jeden Fall haben da, ein Wörns hat da gespielt, ein DD hat da gespielt. Wer ist denn überhaupt mit Rot vom Platz? Es gab Sunday Olise, meine ich. Boah, gib mir mal ein, zwei Hinweise.
Okay, ein Tipp. Arbeitet heute auch für den BVB.
Arbeitet heute auch für den BVB. Also schön, da können die Zuhörer und Zuhörerinnen hier gerade, wo auch immer sie sind, ob im Fitnessstudio oder im Auto oder im Bus, können sie auch schön mitraten.
Komm, ich gebe dir noch noch ein Tipp. Noch ein Tipp. Sein bester Freund ist bei Schalke 04 mittlerweile, also schon längere Zeit in Funktion.
Dann weiß ich es. Otto Addo und sein bester Freund ist Gerald Asamoah.
Exakt. Ja, genau.
Ach, und da kam der, also ich kenne den Zirkus Sarrazani-Satz, aber ich wusste nicht, ob er, okay, der kam für Otto Addo. Ja, okay,
genau.
Mit Hilfe.
Ja, vielen gut, Dank, okay. Ja, wir sind gnädig heute. Also das ist ganz interessant. Also diese Aussage von Hoeneß, wurde der BVB wollte dann dagegen vorgehen. Es kam dann tatsächlich zu einer Anhörung beim Kontrollausschuss und der damalige Vorsitzende des Kontrollausschusses, Horst Hilpert, hat gesagt, also er hätte diese Aussage sich nochmal durch den Kopf gehen lassen und sei festgestellt worden, das sei nicht unbedingt eine Beleidigung. Man muss allerdings auch dazu sagen, Uli Hoeneß hat sich entschuldigt bei Otto Addo und Otto Addo hat gesagt, als er sich den dritten Kreuzbandriss zugezogen hatte und wirklich auch psychisch am Boden war, weil seine Karriere dadurch mehr oder weniger beendet war, da hätte Uli Hoeneß ihn angerufen und hätte ihm auch einen Blumenstrauß ins Krankenhaus geschickt. Also,
ja, auch das ist Uli Hoeneß.
Auch das ist Uli Hoeneß, das muss man sagen.
Ja, Rivalität und sonst was sagen. Ja, stimmt, ein Otto Addo. Ein sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse, mag ich sehr.
Ja.
Auch cool, dass er mit Ghana das wirklich geschafft hat, zur WM zu kommen.
Ja.
Und du hast das Knieding angesprochen. Wenn ich Otto manchmal irgendwie laufen sehe, dann kriege ich schon Schmerzen, wie unrund der läuft. Ne? Also da sieht man schon, was der Profifußball auch an Tribut dann da gelassen hat. Ja, schön, interessante Frage auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Mhm. Ich steige einfach mal ich mache mit einer zweiten Frage. Gut, dann steht es jetzt 2-1 mit Hilfe, muss man aber sagen, von Olli. Aber ich bin stolz, dass ich es lösen konnte. Ich weiß gar nicht, um ehrlich zu sein, wie viele Klassiker wir aktuell haben. Ist das der 106. jetzt schon in der Bundesliga?
Moment.
Weiß ich gar nicht.
Das ist jetzt der 106. genau.
Der 106. gut. Dann steht der 106. deutsche Klassiker zwischen den Bayern und Dortmund vor der Tür, Olli, und ich will von dir wissen, in welchem Jahr es denn den allerersten Klassiker gab.
Oh, Jahreszahlen, das ist meine schwache Seite. Moment mal, also wir reden von der Fußball-Bundesliga, ne?
Richtig, genau.
Ja, also die Bundesliga fing an mit der Saison 63-64. Borussia Dortmund war Gründungsmitglied der Fußball-Bundesliga. Die Bayern allerdings nicht. Das hieß,
richtig,
der muss etwas später gewesen sein. Ja, ich bin erst 1966 geboren. Bin ja auch noch relativ jung. Deshalb weiß ich nicht.
Das stimmt.
Moment. In meinem Geburts... Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
Du hast das schon sehr gut erstmal ausgeschlossen, ne? Mit Bayern Gründungsmitglied konnte nicht direkt dabei gewesen sein.
Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich muss mich ja jetzt festlegen. Ich schwanke zwischen 1965 und 1966 und ich entscheide mich für 1965.
Jawohl, sehr gut. Hey! Das ist richtig. Am 16. Oktober 1965, Stadion Grünwalder Straße. Das Spiel ging vor 44.000 2-0 für den BVB tatsächlich aus. Also der BVB hat den allerersten Klassiker gewonnen. 2 Tore durch Reinhold Wosap und Franz Beckenbauer hat einen Elfmeter verschossen. Aber das waren auch schon sehr, sehr geile Spieler. Ne? Sepp Maier, ja. Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Cik Czajkowski, Bayern-Trainer, Willi Multau,
ja,
BVB-Trainer, Hoppi Kurat, Aki Schmidt, Peter Emmerich, Rudi Assauer,
ja.
Hans Tilkowski. Also schon sehr interessant. Ja, nee, aber hast du
wunderbar. Also damals, genau, wenn man überlegt, damals, da war der BVB war europäische Weltspitze zum damaligen Zeitpunkt, ist ja 1966 dann ja auch Europapokalsieger, der Pokalsieger geworden, hat als erste deutsche Mannschaft einen Europapokal gewinnen können. Und diese Bayern-Mannschaft damals, die gerade aufgestiegen war in die Bundesliga, diese Bayern-Mannschaft wurde dann ja später im Verlauf der nächsten Jahre zu diesem besten Bayern-Team aller Zeiten. Also das sagen ja selbst eingefleischte Bayern-Fans noch heute, dass diese Mannschaft rund um Beckenbauer, Müller, Schwarzenbeck, Bulle-Roth, dann kam ja dann auch mit etwas Verzögerung Uli Hoeneß dazu als Flügelstürmer. Das war ja tatsächlich dann so Anfang der 70er mit das Beste, was es im deutschen Fußball jemals gegeben hat. Also wir sind auch anerkannt gegenüber den Leistungen des FC Bayern, ne?
Ja, absolut. Ich glaube, das sind auch viele BVB-Fans.
Hör mal, so jetzt wird es aber echt spannend hier. 2-2.
Ja, so ist es. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt
ja, genau.
Nochmal eine richtig schwere raus, wie ich dich kenne. Das war jetzt Warmlauf.
Ja, wollen wir mal gucken. Also, ja, könnte man vielleicht wissen. Also, wir reden über den 9. August 1986. Mhm. Natürlich auch. Bayern Dortmund. Und zwar ganz ungewöhnlich, schon als erstes Spiel der Saison überhaupt. Und es war zugleich auch das erste Spiel für einen neuen BVB-Spieler, der gerade vorher verpflichtet worden war. Und der hatte dann einen ganz, ganz denkwürdigen Auftritt, nämlich unmittelbar vor der Halbzeitpause. Es stand 1:0 für den FC Bayern München. Der BVB konterte, die Bayern spielten auf Abseits, verschätzten sich dabei. Und dann gab es einen langen Ball aus der Dortmunder Hälfte direkt in den Lauf dieses Spielers, der hier gesucht wird. Und er macht das auch gar nicht so schlecht. Eine Körpertäuschung lässt den Bayern-Keeper Jean-Marie Pfaff, hat der damals geheißen, Gerd Rubenbauer immer wieder Jean-Marie Pfaff im gelben Sweater. Jean-Marie Pfaff, den ließ er ins Leere laufen. Dann rannte er auf das einsam verwaiste, völlig leere Bayern-Tor zu und brachte das Kunststück fertig, den Ball an den Pfosten zu schießen. Also das war eine unfassbare Szene. Keiner konnte glauben, wie sowas passieren konnte. Und gesucht wird natürlich der Mann, dem dieses unfreiwillige Kunststück gelungen ist.
Also ich meine es tatsächlich zu wissen. Und ich habe die Szene aber nicht, also man hat es so oft gelesen, aber ich habe die noch nie, glaube ich, richtig gesehen.
Ey, guck sie dir an.
Aber ich meine, es war Frank Mill, oder?
Hey, sehr gut.
Oh,
ist das? Nicht schlecht, nicht schlecht.
Sehr gut, sehr gut. Aber da muss ich sagen, so dieses typische, man hat es immer wieder irgendwie mit dem Namen in Verbindung gebracht. Und ich wusste echt gerade eben gar nicht, worauf du hinaus willst, bis du dann gemeint hast, es gab diesen Schuss frei vor, weil das ist ja der Schuss aller Fehlschüsse irgendwie.
Ja, genau. Der Fehlschuss schlechthin ist auch später mal wiederholt worden. Ich glaube, Jakub Blaszczykowski hatte mal ein fast ähnliches Ding, was er sich auf seine Fahnen schreiben konnte. Aber dieses Ding war sensationell, unglaublich. Und das hat Frank Mill auch sehr, sehr lange Zeit verfolgt. Ich habe mit ihm mal darüber gesprochen. Er hat gesagt, irgendwie betreibt ja mittlerweile auch mehrere Fußballschulen im Ruhrgebiet. Und er sagt, die Kinder, die er da betreut, die können mit ihm als Spieler eigentlich gar nichts mehr anfangen. Aber er sagt, verdammt nochmal, du hast immer irgendeinen dabei, der auf YouTube diese Szene gesehen hat und spricht mich logischerweise darauf an. Also diese Szene wird ihm nie los. Ich werde nie vergessen, welche Erklärung er damals dafür abgeliefert hat, für diesen sensationellen Fehlschuss. Damals war ja noch Wild West. Also da wurden Interviews geführt, noch direkt auf dem Platz. Und Frank Mill ist tatsächlich noch bei dem Gang in die Halbzeitpause auf dem Platz von einem Reporter befragt worden. Und seine Erklärung werde ich nie vergessen. Er hat gesagt, ja, ich habe irgendwie mit meinem dritten Auge noch einen Bayern-Verteidiger gesehen, der mir nachgesetzt hat. Und deshalb wollte ich möglichst schnell abschließen. Also dieses dritte Auge, das gibt es übrigens. Ich habe eine griechische Landschildkröte. Die haben ein drittes verwachsenes Auge noch oben auf dem Kopf, was irgendwie tatsächlich auch so eine gewisse Bedeutung für die hat. Das heißt, die nehmen damit seismografisch wahr, wenn sich in seiner Umgebung irgendwie was tut. Und Frank Mill schien auch ein drittes Auge gehabt zu haben. Das hat ihm aber kein Glück gebracht.
Jetzt erfahre ich ja richtig viel von dir. Ihr habt eine Landschildkröte.
Ja, eine griechische Landschildkröte haben wir, ja.
Wie alt ist die denn schon?
Lass mich mal überlegen.
Ist keine Quizfrage übrigens.
Nein, ist jetzt 11 oder 12 Jahre alt, was nach Menschenalter ungefähr so 30 sein müsste. Ne?
Wahnsinn, ja, cool. Siehst du, dann ist sie eigentlich ziemlich genauso alt wie ich.
Das stimmt, ja.
Ja. Ja, wunderbar. Ja, dann hatte ich die ja richtig. Gut, Olli, dann kommt jetzt meine dritte Frage und ich weiß nicht, ob sie zu schwer ist, weil man auch zu sehr nachdenken muss, aber wir können es auch gern versuchen, irgendwie sonst zusammen zu machen. Aber
schieß los.
Auf die Frage. Bitte?
Egal, schieß los. Ich bin jetzt heiß.
Ja. Ich habe mir in der Recherche oft die Frage gestellt, oder wir generell, mit welchen Spielern kann man denn auch mal sprechen, die ja natürlich bestenfalls bei beiden Mannschaften gespielt haben. So wie beispielsweise, ich sage jetzt mal einen, der natürlich naheliegt, Mario Götze. Und dann habe ich überlegt, Mensch, so ganz viele sind es dann irgendwie auch nicht. Und dann habe ich so ein bisschen mal nachgeschaut und bin auf eine bestimmte Anzahl oder eine exakte Anzahl an Spielern gestoßen, die tatsächlich für beide Vereine, für die Bayern und den BVB gespielt haben. Und wollte dich fragen, ob du das weißt, wie viele Spieler haben für beide Vereine gespielt, sowohl für die Bayern als auch für den BVB. Und du kannst das ja auch ein bisschen versuchen, indem du vielleicht die Spieler nennst, die dir in den Kopf kommen, um dann irgendwie sich der Zahl anzunähern.
Okay, also ich versuch's mal chronologisch zu machen, also mal so ein bisschen zurückzugehen und dann nach mich vorzuarbeiten. Da fällt mir als erstes eine Familie ein. Ich glaube, Senior Nährlinger und Junior Nährlinger haben für beide Vereine gespielt.
Also auf jeden Fall richtig. Helmut Nährlinger und Christian Nährlinger. Mhm. Da bist du schon mal bei zwei. Überragend, stark.
Helmut und Christian Nährlinger. Bum, bum, bum. Lass uns mal überlegen. München. Dann haben wir auf jeden Fall Michael Rummenigge.
Jawohl. Streiche ich auch weg.
Dann. Oh. Es waren doch einige, ne?
Ja, es waren einige, aber genau. Es ist irgendwie auch überschaubar, aber es waren schon trotzdem einige. Aber ja. Es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie also die nächsten 10 Minuten hier aufzählen müssen.
Ja, dann haben wir auf jeden Fall Mats Hummels.
Klar.
Dann haben wir Mario Götze. Dann haben wir Robert Lewandowski.
Jawohl.
Dann haben wir, ach ja, die große Kobra, Jürgen Kobra Wegmann.
Jawohl.
Wegmann.
Da bin ich, glaube ich, ehrlich, zum Beispiel, also Helmut Nährlinger wäre mir jetzt, glaube ich, nicht. Ja. Tatsächlich never eingefallen. Wegmann wahrscheinlich auch als einer der allerletzten. Aber super, da hast du schon mal, das ist schon mal top. Du hast jetzt schon mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Jetzt habe ich so diesen klassischen Quizhänger. Also ich glaube schon, dass ich noch mehr weiß, aber jetzt momentan fallen mir die gerade nicht spontan ein.
Bleib doch mal bei Jürgen Kohler. Er wurde
zusammen mit ihm Kohler.
Meister. Genau. Genau. Und zusammen mit dem wurde noch jemand Weltmeister.
Moment. Ja, Stefan Reuter.
Ja.
Thorsten Frings.
Ja, sehr gut. Ein, zwei sind tatsächlich, glaube ich, schwieriger, als man denkt.
Das sind dann wahrscheinlich so Spieler, die bei dem anderen Verein nicht so häufig, bei einem Verein nicht so häufig gespielt haben, dann vielleicht, ne?
Also du kannst eigentlich alle wissen, wie ich dich kenne, aber einen musst du wissen,
ja.
Weil wir fast jeden Sonntag mit ihm zu tun hatten.
Ach sicher, logisch. Thomas Helmer.
So
ist es. Oh, der wird ja sauer auf mich sein, dass ich erst so spät auf ihn gekommen bin. Das war damals ein riesiges Hickhack um diesen Wechsel, kann ich mich noch gut dran erinnern.
10 hast du jetzt schon.
Ich habe 11 gezählt.
11?
Ja, ist ja gern. Warte, komm, einen noch. Gib mir mal das Jahrzehnt.
Bei dem einen müsste ich selbst gucken, ja. Aber ich würde jetzt behaupten, dass das Jahrzehnt 80er war. Aber kleinen Moment. Da gucke ich selbst nochmal nach. Oder sind wir da schon in den 90ern? 90er. Das Jahrzehnt in den 90ern. Aber das ist genau das, was du meintest. Der hat jetzt auch nicht so viele Spiele für beide Mannschaften gemacht. Sehr wenige sogar.
War das Thorsten Fink?
Nee, tatsächlich nicht. Es war ein Torwart, da kann ich dir schon mal helfen.
Ein Torwart?
Und auch einer, der sehr polarisiert hat. Wobei, nein, er hat nicht, um Gottes Willen, ach Gott, das, warte mal, verwechsel ich das gerade? Nein, Blödsinn. Nein, genau. Ja, der sehr polarisiert hat. Der auch mit Deutschland Europameister 1980 geworden ist, Vize-Weltmeister 82 und 86. Das ist, glaube ich, jetzt eigentlich schon fast zu einfach.
Und Europameister, sag noch mal die Titel. Jetzt stehe ich echt auf dem Schlauch gerade. Nenn mir noch mal die Titel.
Vize-Weltmeister 82 und 86, Europameister 1980, Deutscher Meister 1978 mit einem anderen der beiden Vereine, weder mit Bayern noch mit dem BVB, und 96 dann tatsächlich Deutscher Meister mit dem BVB.
Ach Gott, ja, Toni Schumacher. Ja, genau. Aber der hat, glaube ich, nur ein Spiel für den BVB gemacht, kann das sein?
Richtig, eins für den BVB und acht für die Bayern. Ja, das war schon mal sehr gut.
Ja gut, okay. Also ich habe durchgezählt, ich bin jetzt bei 12. Ich glaube, da bin ich auch am Ende meiner Leistungsfähigkeit angekommen.
Hier, ja, das, ich fand, das war schon sehr, sehr gut. Also meinetwegen ist das ein 3-3, aber es sind tatsächlich noch vier, die fehlen.
Und ehrlich? Zwar,
ja, tatsächlich Ivan Perisic.
Stimmt, Ivan Perisic.
Robert Kovac.
Ach, ja. Ne? Die Opa-Abwehr, als er dann bei Dortmund
genau.
war.
Genau, Sebastian Rode, den hätten wir vielleicht noch wissen können. Rode. Und Markus Vollner war mir, um ehrlich zu sein, gar nicht bewusst. Aber
stimmt, der war auch mal kurz bei den Bayern. Ja.
Genau,
ja.
Und damit wären es 16 Spiele. Aber Olli, ich fand, das war so gut. Also war auch schwer, von daher.
Ja, ist auf jeden Fall. Auf jeden Fall musstest du da die Hirnwallung mal richtig in Schwung bringen, um die dann auch mal aufzukommen. Aber war eine schöne Zeitreise durch die Geschichte der Klassiker. Das muss ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt sind wir gespannt, ob am Wochenende vielleicht noch weitere Geschichten dazu kommen.
Ach, mit Sicherheit. Irgendwas wird es geben.
Eine weitere Geschichte wäre natürlich auch, wenn die Bayern deutscher Meister werden, aber das kann sich meinetwegen gerne noch ein bisschen herauszögern. Ich bin am Sonntag übrigens an der Stelle, ich freue mich schon sehr, im Doppelpass zu Gast. Die anderen Gäste werde ich jetzt noch nicht verraten, aber es wird auf jeden Fall spannend und es wäre ganz nett, wenn wir da jetzt noch nicht über die Meisterschaft, die 10. der Bayern, berichten können. Aber ich freue mich da auf jeden Fall, wenn ihr auch einschaltet und dabei seid. Hoffe, dass das Quiz euch auch Spaß gemacht hat und auch eure Hirnwallung so ein bisschen dazu wieder bewegt hat, sich zu animieren. Und freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr dann demnächst wieder bei uns hier einschaltet in der Dortmund-Woche. Olli, mir hat es großen Spaß gemacht.
Ebenfalls, muss ich sagen. Ja.
Super. Und dann bleibt uns treu und auf bald.
Auf ciao, bald. Ciao. Bis dann. Ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.